Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Herzlich willkommen hier bei uns beim Kultursommer Wien, bei der strahlenden alten Donau. Also, ich bin die Kevo.
Hallo, Christian hier.
Gabriel, freut mich total hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gut.
Ja, ich habe mir gedacht, ich möchte kurz sagen, wir sind die Vorband.
Wir sind die Vorband, wofür?
Für dann die Hauptband nachher, wir sind ja der Voreck. Das heißt, es sind immer ein bisschen weniger Leute zu Gast, aber es sind die echten Fans.
Sehr gut.
Ja.
Und heute reden wir mit dem Roland Gabriel nicht über Musik, sondern über Design.
Genau. Wir wollten aber zuerst mal fragen, wie geht's da?
Danke, gut. Ich meine, wir sind in der heißen Phase der Festivalvorbereitung. Das ist mein letzter Tag vor dem Urlaub, jetzt eine Woche. Und das fühlt sich jetzt schon so an, wie so der erste Schritt hier in der quasi Sonne am Fluss zu sitzen, so viele Leute im Badegewand zu beobachten da draußen. Also es fällt einem nicht schwer, der Einladung zu folgen hierher.
Was heißt denn heiße Phase?
Heiße Phase in der Festivalvorbereitung heißt für uns, dass wir Redaktionsschluss haben. Also alle Leute, die mit uns einen Programmpunkt machen, die bei uns etwas zeigen, die wir beauftragt haben, etwas zu tun, was in der letzten Septemberwoche im Festivalprogramm passiert. Die müssen uns jetzt Bilder und Texte schicken und das ist viel Koordination, viel Leute nachrennen. Und alles, was jetzt nicht auf einem unserer Schreibtische liegt, das ist sehr unrealistisch, dass das im Herbst noch passiert. Und das heißt, man muss jetzt quasi an alles denken. Das ist jetzt vielleicht nicht so hektisches Gewurdel wie während dem Festival, aber das ist eigentlich die entscheidende Zeit. Und das ist heiße Phase.
Ich habe natürlich jetzt das total dringende Bedürfnis, dich minimalst vorzustellen, damit die Leute, die dich nicht kennen, sondern diejenigen unter euch, die sich vielleicht einfach nur zufällig herverirrt haben, verstehen können, wen wir da sitzen haben. Wir haben eben Gabriel Roland, wir haben den Direktor der Vienna Design Week heute zu Gast. Ursprünglich hast du Textildesign studiert und bist aber dann, du wirst es dann bitte korrigieren, aber du bist dann scheinbar irgendwie in so eine kuratorisch Management-Richtung gegangen. In dieser Funktion haben wir dich heute auch eingeladen und deswegen sind solche Sachen wie, oh, auf einmal ist die heiße Phase, auf einmal geht es jetzt wahrscheinlich, gibt es viel Druck, gibt es mehr Druck als sonst, das sind genau die Themen, die uns interessieren. Aber als erstes wollen wir immer in die Kindheit und wir würden gern wissen, ob es irgendwelche bestimmten Erlebnisse gab, die dich dem Design näher gebracht haben. Wir haben uns in der Vorbereitung gedacht, welches Kind hat überhaupt das Thema Design am Radar? So als Wort hat doch niemand, oder?
Ja, aber welche Erwachsenen haben das Thema Design am Radar? Also ich glaube, das ist überall. Die ganze Zeit umgibt uns das. Kann man sich jetzt fragen, wieso ist der Deckel von der Flasche so und nicht anders? Was ist da für eine Grafik drauf und so weiter? Aber wie viele Leute tun das tatsächlich reflektieren? So wie bei vielen Dingen ist bei Kunst wahrscheinlich nicht anders, haben da Kinder halt einen super direkten Zugang. Aber da fehlen halt vielleicht dann die Begrifflichkeiten oder vielleicht auch die Leute, die einem das näher bringen oder erklären können dann. Wenn ich jetzt an die Kindheit denke, mitbekommen, habe ich irgendwie so eine Wertschätzung für Gegenstände. Und das ist... Also mein Vater ist Kunsthistoriker, meine Mutter hat unterschiedliche Sachen gemacht, aber das war immer ein sehr behutsamer und wertschätzender Umgang mit Gegenständen, bis hin zu dem sozusagen fast so, okay, das steht jetzt unter, also, aber nie unnahbar. Ja? Also man hat das schon dann, was weiß ich, das alte Möbelstück oder so, das war jetzt nicht zeitgenössisches Design, aber schau dir das an, überleg dir, was das bedeutet und was das für eine Rolle in deinem Leben ist. Nicht so explizit, da musste man das jetzt nicht die ganze Zeit durchbesprechen oder so. Aber dieses bewusste irgendwie Interagieren mit Gegenständen, das ist sicher etwas, das kann ich jetzt blöderweise irgendwie nicht mit einer bestimmten Anekdote irgendwie verbinden. Aber das, denke ich, ist schon etwas, was ich mitgenommen habe.
Woher kommst du ursprünglich? Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin aus Wien.
Du bist ein Ur-Wiener, okay. Das heißt, ich war jetzt, wie du klein warst, dann in Museen, wann dein Papa Kunsthistoriker war und ihr habt euch das immer angeschaut?
Ja, sicher. Ich meine, sicher waren wir in Wien viel in Museen. Da haben natürlich die Kinder dann auch dann Vorlieben, also wie wie ich ein Kind war, hat das Technische Museum zum Beispiel in der jetzigen Form wieder aufgemacht. Und das war dann schon etwas Großes, wo man denkt, ah, Wahnsinn, eine Dampflok, ja, oder so Dinge. Und das ist natürlich, das ist dann was anderes. Das ist sicher auch ein Aspekt, der im Festival eine Rolle spielt. Als Kind, ich erinnere mich, da sind wir mit unserem Großvater, meine Geschwister und ich, wie die U3 verlängert worden ist.
Die wohin U3, verlängert?
Nach Otterkring.
Ach so,
ja. Und damals war das die Zipperer Straße oder so. Da war damals die längste Rolltreppe Wiens. Und da ist man hingefahren und dann ist man diese Rolltreppe einfach sozusagen gefahren.
Also,
dass
man hingefahren, damit man mit der Rolltreppe
damit
fahren
man das
kann.
Erlebt hat, die längste Rolltreppe zu fahren. Und es ist natürlich, ja, es ist ein Abenteuer für ein Kind, es ist ein Erlebnis. Und das war, ist endlos lang in einem natürlich erschienen. Aber es ist auch ein Erleben von städtischer Infrastruktur. Also das ist... Da ist sozusagen ein weiterer Stadtteil irgendwie erschlossen worden mit einer U-Bahn. Ja. Und das ist vielleicht auch irgendwie etwas, was wir mit dem Festival auf was zielen. So, das ist ein Erlebnis und ein Inhalt gleichzeitig. Aber das führt jetzt vielleicht schon zu weit, wenn wir bei der Kindheit sind. Aber ja, Museen gehen sicher, das ist ein Ding. Und natürlich sieht man das manchmal positiv. Also wenn man jetzt im Italienurlaub ist und dann muss man aber eigentlich die Kirchen abklappern und sozusagen da überall rein und dann irgendwie sich irgendwas anschauen und anhören und so weiter. Ja, aber es ging nie so weit, dass wir revoltiert haben, glaube ich.
Aber wann war es dir klar, dass du auch in die künstlerische Richtung gehst, dass du was mit Design machen willst? Hast du das gewusst, wie du klar warst?
Nein, das ist...
Mir gefallen diese Objekte, ich möchte mich damit beschäftigen.
Nein, überhaupt nicht. Mir war irrsinnig lange überhaupt nicht klar, was ich machen will. Also das ging eigentlich weit über die Matura hinaus, dass ich keine Ahnung hatte, wohin das gehen kann. Das ist vielleicht gleich kontrovers zu werden, ist vielleicht ein bisschen so thematische Wohlstandsverwahrlosung. Es war irgendwie klar, ich kann machen, was ich will. Oder nicht komplett, aber also meine Eltern haben jetzt nicht gesagt, naja, jetzt studiere gefälligst Medizin, weil das muss sein oder du musst mit 15 Geld verdienen oder so. Das war beides nicht das Thema. Und insofern hatte ich das Gefühl, oder war das so totale Entgrenzung vielleicht von Themen. Und weiß ich, da habe ich mir gedacht, ich zeichne halt gern und dann studiere ich halt vielleicht sowas. Und das hat sich dann alles, das hat sich relativ lange Zeit, haben sich eigentlich die meisten Sachen einfach so ergeben. Das ist ein bisschen eine unzufriedenstellende Geschichte, oder?
Aber ich würde gerne wissen, geht in dieselbe Richtung, vielleicht ähnlich, unklare Antwort, aber gibt es ein bestimmtes Erlebnis, wo du mit dieser Idee von Design das erste Mal in Berührung gekommen bist, an die du dich noch erinnerst?
Du meinst jetzt als Kind oder schon als Agierende?
Also eigentlich einfach nur im Verlauf der Jahre, unabhängig vom Status, einfach nur, wo du auf einmal gedacht hast, ah, Moment, entweder weil das Wort auf einmal frontal vor dir war oder weil du verstanden hast, das ist gerade krass gutes Design hier, wie auch immer.
Woran ich jetzt als erstes gedacht habe, ist, ich habe dann einen Kolleg gemacht, was ja auch irgendwie eine ganz interessante schulische Sache ist. Wie auch immer, das ist im Endeffekt ja eine HTL nach der Matura. Also auf 2 Jahre komprimiert, nur die fachlichen Bestandteile. Und ich habe eine Textil, wie du schon gesagt hast, eine Textildesign-College gemacht. Und da kommt man dann halt irgendwann mal drauf, dass das nicht nur irgendwer ist, der sagt jetzt so, das schaut so aus, sondern dass da eine gesamte Wertschöpfungskette, Umfeld drin ist. Und im Textildesign ist das besonders krass, weil du ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, was ich, die Jacke, die du anhast, diesen Modezyklus, den hat man ja noch irgendwie im Kopf, oder das muss ein Jahr vorher in irgendeinem Showroom auf irgendeinem Laufsteg sein, damit das dann irgendein Einkäufer, eine Einkäuferin kaufen kann und dann kommt das irgendwann in den Shop und so weiter und so fort, dass es so ein Zyklus irgendwie hat. Und vor dem Zyklus ist natürlich der Textildesign-Zyklus, wo irgendjemand sagt, diese Blume, aus dem könntest du doch eine Jacke schneidern.
Und davor, extra die heute angezogen, für dich, weil ich mir gedacht habe, cool. Die schaut so speziell aus, du wirst sicher was dazu sagen, textildesignmäßig.
Das schaut toll aus.
Ja, du kannst jetzt ja nichts anderes sagen. So bunt und eigentlich, ja, okay, die Podcast, ich mein, ist halt schwierig, das jetzt immer zu erklären.
Also für die Podcast-Hörer, das mein Favorite-Element ist diese gewellte Saumunden.
Der ist wirklich toll, ja, finde ich auch, ja.
Dass da eben so mehrere Zyklen ineinander greifen müssen, bis sowas im Geschäft hängt und bis sowas im Kleiderkasten hängt, dass jemand die Farben der Garne auf irgendeiner Messe vorstellen muss und da geht dann wiederum die Person hin und dann kauft sie und es ist so eine Kette an Entscheidungen und eine Kette an ineinandergreifenden Industriezweigen und eine Kette an gestalterischen Entscheidungen und eine Kette an Marktentscheidungen, eine Kette an ineinandergreifenden Subbereichen von globalisierten Kapitalismus, bis so ein für uns total triviales Ding da irgendwo da ist und verwendbar ist und für uns ja, konsumierbar ist. Das ist sicher in diesem Textildesign-Studium, weil das eben auch so ein Riesenvolumen ist. Die gesamte Textilindustrie ist so ein super großes Ding. Da wird einem das schon bewusst. Aber es wird einem auch bewusst, dass es das in Österreich eigentlich in irgendeiner sinnvollen Größenordnung gar nicht mehr gibt. Und deswegen war das für mich dann auch irgendwie dann nicht so der Weg, den ich gegangen bin.
Also wenn man studiert, wird einem auch gesagt, was ist gutes Design und was ist schlechtes Design. War das bei dir so beim Studieren? Wurde einem das nahegelegt? Schaut auf die Form, das macht Sinn, so macht Sinn. Und was hast du jetzt für einen Blick auf gutes und schlechtes Design? Oder gibt es das überhaupt?
Boah.
Gibt es gutes Design und schlechtes Design?
Ein Vorschlaghammer von einer Frage. Aber ja, ich schätze sie wert. Also so von gutem Design, das ist so eine Sache. Ich finde, man sollte das öfter diskutieren. Aber so dieses als Begriff ist das vielleicht etwas, was man eher erwarten würde an irgendeiner HFG in Deutschland in den 60er Jahren oder so.
HFG?
Hochschule für Gestaltung, so wurde, was weiß ich, wenn jemand die neue Braun-HiFi-Anlage gestaltet, das ist gutes Design, das ist die gute Form. So,
also etwas Monolithisches.
Zweckgemäß, reduzierte Ästhetik und so weiter. Wenn wir beim Festival von gelungenem oder Design in unserem Sinn reden, dann hat das natürlich viele andere Aspekte. Dann hat das ökologische Aspekte, Aspekte der Zirkularität, Aspekte, die den ganzen sozialen Kontext einbeziehen und Aspekte, die möglicherweise Ästhetik ganz anders denken als im Dienste einer industriellen Produktion. Das heißt nicht, dass ich jetzt in die Braun-Produkte zum Beispiel nicht wertschätze. Das sind super Gegenstände und die haben sicher sehr, sehr viel geleistet. Aber wenn wir jetzt von zeitgemäßem Design, Design, das uns möglicherweise sogar in die Zukunft bringt, sprechen, dann glaube ich, ist das nicht alles, was wir in den Blick nehmen sollten.
Aber dann gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück, weil jetzt haben wir quasi über gutes, gelungenes Design geredet, aber wir haben eigentlich, glaube ich, noch gar nicht besprochen, was ist Design überhaupt? Warum ist es wichtig? Warum brauchen wir das?
Ja, mit solchen Fragen bin ich auch so, kann man mich ganz schnell zeigen, wie viel theoretische Mangel ich habe. Ich bin ja direkt da in diese Festivalorganisation hineinzukommen, ohne jetzt so eine formale theoretische Designbildung zu haben. Ich war in der Praxis, ja, in einem sehr, sehr spezifischen Fach wie dem Textildesign und bin dann über ein bisschen Arbeit im Medienbereich eigentlich in diese Festivalorganisation gekommen. Aber natürlich muss man da relativ schnell für sich zumindest selbst einen Begriff sich zusammenbauen, der funktioniert. Design an sich, so wie ich mir das so zusammenbastel, ist halt wie Produktion, mit der industriellen Produktion ist sozusagen die Entscheidung, wie etwas aussieht, immer weiter von den Leuten weggewandert, die den Gegenstand herstellen. Und irgendwann war das dann notwendig, dass jemand etwas designt, also zeichnet, irgendwie einen Entwurf von etwas macht, der idealerweise, dass diese Person idealerweise ein Verständnis von der Produktion hat, ein Verständnis hat, wie dieser Gegenstand tatsächlich in die physische Welt kommt, aber nicht mehr das technische Know-how, das selber zu machen. Und vor allem nicht die Person ist, die das in einer Fabrik dann tatsächlich herstellt. Ja, das ist einmal auseinander. Dass das aber heutzutage in vielen Fällen gar nicht mehr stimmt und dass Designerinnen und Designer tatsächlich wieder in vielen Fällen die Leute sind, die Gegenstände selber machen und aus ihrem eigenen Studio verkaufen, das verunklärt diesen Begriff natürlich und auf eine möglicherweise produktive Art und Weise tut es den verunklären und dass wir heutzutage von Design in ganz, ganz vielen Dingen sprechen von ich designe jetzt einen Prozess, oder diese ganze Design Thinking Sache, wo das eine Methode von weitesten Sinne Unternehmensberatung ist, wie denke ich eine Organisation, wie designe ich eine Organisation? Das ist dieser klassische Industriedesign-Begriff. Da sitzt jemand am Reißbrett und zeichnet etwas auf und dann wandert das rüber zu den vielleicht nochmal in die irgendwelchen Leuten, die dann das genauer engineeren und dann geht das in die Produktion und wird eine Million Mal rausgestanzt. das ist sicher noch der Fall heutzutage, aber nicht mehr nur. Und das ist natürlich einerseits etwas, was gut für uns ist als Festival und als Gesellschaft, dass wir das sehr multiple Designbegriffe irgendwie erleben. Gleichzeitig ist es natürlich etwas, was sehr, sehr schwierig ist, weil wir nicht sonderlich zugespitzt vorgehen können und das Design halt zu einem sehr unkontrollierbaren Begriff geworden ist, der alles und nichts bedeuten kann und für ganz, ganz viele Leute, und das ist auch etwas, woran wir uns als Festival irrsinnig abarbeiten müssen, für ganz viele Leute etwas Negatives geworden ist, was ein Synonym ist für Oberflächlichkeit, was ein Synonym ist für Überteuerung, unnötige Hinzufügungen zu eigentlich, sobald man das Design, oder sozusagen so wäre eine verkürzte Angst, sobald man das Design subtrahiert von einem Gegenstand, kommt man zum vernünftigen Gegenstand eigentlich. Und das bedeutet das halt heutzutage auch. Und das, das ist ein problematischer Begriff geworden.
Wir haben uns gefragt, wie hoch deine Design-Sensibilität im Alltag ist. Ob du bestimmte Dinge einfach nicht ertragen kannst. Keine Ahnung, Billigregale oder ein Restaurant, wo man ein normales Weinglas bekommt, aber es müsste das Rotweinglas 7 sein. Oder ob das eben genau das ist, was du gerade angesprochen hast, dass es dann so eine Pervertierung wird.
Vielleicht war ich eine Zeit lang verschrien, irgendwie so da war ich noch weit von meinem jetzigen Job entfernt. Jemand, der sagt, nee, das kannst du dann nicht in der Jogginghose rausgehen, das geht aber nicht und so. Das war immer so ein halber Scherz, glaube ich, von meiner Seite. Manche Leute haben es vielleicht ernster genommen als ich. Ich glaube, inzwischen ist es für mich viel, viel differenzierter. Ich finde, die Leute sollen machen, was sie glücklich macht. Ich weiß nicht, wenn das passt, wenn du den Rotwein aus dem Wasserglas trinken willst, wenn das für dich passt. Keine Ahnung, ja. Da gibt es sicher andere Arten und Weisen, da jetzt ein Ritual draus zu machen, irgendwie eine als sinnliche Erfahrung zu überhöhen. Aber wenn das in dem Augenblick stimmt, wenn das in dem Kontext stimmt, ich finde, was interessant ist für Menschen, die sich mit Design auseinandersetzen, oder eigentlich für alle Leute, die irgendwie so quasi unsere heutige Welt durchnavigieren, ist sich halt mit unterschiedlichen sozialen Konventionen auseinanderzusetzen, mit unterschiedlichen Dingen, die wir uns halt über die Jahre ausgehandelt haben als Gesellschaft irgendwie, und sich zu überlegen, okay, ich kann das ungefähr verstehen, warum das so ist, und ich finde das gut oder schlecht und ich mache da mit oder ich mache da dagegen. Und wenn ich jetzt im Restaurant den Rotwein ins Wasserglas einschenke, dann sollte ich das machen als bewusste Provokation, dass sich der Kellner dann ärgert oder die anderen Leute mich irgendwie für einen Schwammerl halten oder so? Das kann ja cool sein. Aber wenn ich das einfach aus Ignoranz mache, das kann auch cool sein, aber davon habe ich dann vielleicht weniger. Ja, das ist dann halt, also ich bin halt irgendwie vielleicht so jemand, der dafür argumentieren würde, dass es lohnend ist, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, weil man dadurch irgendwie mehr Handlungsspielraum kriegt. Dadurch kriegt man eine Agency, da kann ich irgendwie gesellschaftlich was tun dann.
Ich finde, wenn man sich zum Beispiel mit Design auseinandersetzt, dann wird es erst sichtbar. Also wie ich zum Studieren angefangen habe, ist einfach alles sichtbar geworden. Wenn man jetzt Grafikdesign macht, auf einmal schaut man auf jede Speisekarte, man schaut auf jedes Plakat, man sieht alles und es wird so, ja, also es geht dir bestimmt ja ähnlich auch, oder dass du im Alltag einfach die Gegenstände ganz anders jetzt ausschaust, weil du dich so viel damit beschäftigst. Das ist ja der Fokus, oder?
Ja, sicher. Und das geht es auch im Festival darum, eine Wertschätzung für diese Jobs, für diese Berufszweige, für diesen, ja, viele Skills und Leidenschaft und so weiter, die in Gestaltung in vielen Fällen hineinfließt, zu erzeugen oder irgendwie Leute dazu einzuladen, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Ja? Das ist sicher irgendwie unser ideeller Auftrag vielleicht aus der Designszene heraus, und das Festival ist ja etwas, was aus der Szene sozusagen herausgewachsen ist, irgendwie Bottom-up-Veranstaltung, für eine gewisse Wertschätzung zu sorgen. Ja? Und da als Bindeglied und das Kommunikationsrelais irgendwie zu agieren zwischen Gesellschaft und Kreativindustrie, Designszene im Wagenbegriff. Aber andererseits geht es schon auch darum, Leuten da draußen zu sagen, hey, wenn du dich damit auseinandersetzt, dann kannst du ein aktiver Teil, also wenn du nicht mitdesignst, dann wird für dich designt. Und wenn es dir wurscht ist, dann entscheidet das jemand anderer. Wenn du sagst, na, das ist eh nichts für mich, dann rollt sozusagen dieser gesamte kreative Prozess über dich drüber. Und das ist jetzt nicht, soll nicht bedeuten, dass alles besser wäre, wenn jetzt da irgendwie hier partizipiert wird und dort und so weiter. Das ist oft auch nur ein Feigenblatt. Ich will das ja gar nicht, will das jetzt gar nicht schönreden. Aber ich glaube, ein grundsätzliches Bewusstsein dafür, was die Funktion ist und was das Potenzial von gestalterischen Entscheidungen jetzt im ganz allgemein, von der Flasche bis zum Stadtraum, bis zur Architektur und so weiter, was das bewirken kann und was das bewirkt und was das für oder gegen einen machen kann, das ist, glaube ich, wichtig.
Ich habe das Gefühl, jetzt sind wir eh schon ganz nah an so bestimmten Kernpunkten von der Vienna Design Week, die wir eigentlich noch ausgespart haben als Thema. Also let's dig in.
Ja. Vielleicht kennen ja manche noch nicht die Vienna Design Week. Es könnte ja sein, oder? Gibt es irgendwen, der sie nicht kennt? Wahrscheinlich trotzdem jetzt keiner aufzeigen.
Ich würde sagen, sag uns doch einmal, was ist die Vienna Design Week? Warum gibt es die? Es gibt sie seit über 15 Jahren. Du hast sie übernommen vor 2,5 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe. Was ist es? Warum gibt es das? Warum ist es wichtig?
Grundsätzlich ist die Vienna Design Week ein Festival, das jeden September an 10 Tagen stattfindet und total viele Aspekte von Design in der Stadt, international, branchenübergreifend, interdisziplinär versucht, erlebbar zu machen. Die Vienna Design Week ist Österreichs großes, international wahrgenommenes Designfestival. Wir sind ganz explizit ein Festival und das sage ich, um uns abzugrenzen von Dingen wie ein Markt, eine Messe, ein Museum. Wir sind ein zeitlich abgegrenzter Veranstaltung, die nicht rein kommerziellen Gesetzmäßigkeiten folgt. Also es soll nicht heißen, dass wir keine kommerziellen Sachen machen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Es geht ja auch darum, irgendwie Designerinnen und Designern in ihrem professionellen Alltag zu unterstützen. Aber gleichzeitig geht es darum, diese gesamte Bandbreite dieses sehr gesellschaftlich wirkmächtigen Instrumentariumsdesign zu erschließen und auch nicht nur das zu zeigen, was es schon gibt, sondern auch Fragen in die Zukunft hineinzustellen. Und das machen wir anhand von einer Reihe an Festivalformaten. Da gibt es offene Ausschreibungen, da gibt es kuratierte Sachen, da gibt es externe Partner, die vielleicht Produkte zeigen. Wir sind ein nomadisches Festival, also wir bewegen uns durch die Stadt. Jedes Jahr fokussieren wir uns auf einen anderen Bezirk, einen anderen Stadtteil und haben dort eine sogenannte Festivalzentrale. Das sind Zwischennutzungsprojekt in der Regel, das eine momentan leerstehende Immobilie transformiert in sozusagen die Hauptfestival-Venue. Und genau, was kann man noch sagen? Die Vienna Design Week wird organisiert von einem Not-for-Profit-Verein, der sich eben 2006 gegründet hat und seitdem jährlich ein Festival veranstaltet.
Aber was erwartet einen genau dort, wenn man da hinkommt? Was kann man da entdecken? Was sieht man da? Und gibt es Überthemen oder wie läuft es dann ab?
Wir haben uns bisher immer geweigert, ein Überthema anzugehen, weil wir uns eher anhand dieser einzelnen, also einerseits durch den Bezirk, in dem wir sind, durch die Festivalzentrale uns irgendwie definieren, andererseits die unterschiedlichen Festivalformate sowie unterschiedliche Mechanismen halt die Inhalte erzeugen. Und die haben dann wiederum Themen oder Bereiche, in denen sie sich bewegen. Wenn man jetzt in die Festivalzentrale hineinwandert, zum Beispiel am 22. September ins ehemalige Magdas Hotel am Prater hineingeht, dann kommt man da rein und da steht hoffentlich eine von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und drückt einem ein Programmfolder in die Hand und sagt, naja, da im Erdgeschoss, im Keller, im ersten Stock und im vierten Stock sind jetzt da ganz viele Räume und da sind unterschiedliche Ausstellerinnen und Aussteller, manche von denen sind Firmen, andere sind Kulturinstitute. Dann gibt es da eine kuratierte Ausstellung über Experimentierung, Designpositionen und dort hinten was zu dem besten Produktdesign aus Österreich, eine Gruppenausstellung und dort vier Positionen, wo Industriebetriebe und Designstudios daran zusammengearbeitet haben, wie wir Nachhaltigkeit in Wiener Industriebetriebe hineinbringen und so weiter. Es geht in all diesen Ansätzen darum, Inhalte zu machen, die erlebbar sind. Das ist keine Konferenz oder so, da wird nicht nur Diskurs gemacht, da wird nicht nur drüber geredet, sondern es geht darum, dass von der Schulklasse bis zu den internationalen Designjournalistinnen und Journalisten da alle hineingehen können und irgendwas mitnehmen. Ob man jetzt da eine Minute in dem Raum verbringt oder eine halbe Stunde, ob man lang mit denen plaudert oder nur kurz ein Foto macht, das soll irgendwas passieren mit den Leuten. Und das ist, sage ich jetzt mal, unser Anspruch an, wie wir unser Programm gestalten. Was vielleicht, das darf ich nicht vergessen, sonst bin ich mir selber nachher böse. Das Festival ist grundsätzlich sehr, sehr niederschwellig, bei freiem Eintritt, jeder kann kommen, man muss sich nicht anmelden, man muss gar nichts machen. Wir versuchen auch viel Vermittlung zu machen, also wir haben ganz viel Schultouren, wir machen viele Workshops, viele interaktive Sachen, das gerade um eben das irgendwie hinauszutragen, dass uns das ein großes Anliegen ist, Design.
Und wie kommt ihr zu den Räumlichkeiten? Und wie wird der Bezirk ausgewählt? Sagt man da, heute hätte ich Lust oder nächstes Jahr haben wir Lust auf den 18. Bezirk?
Wie, ich grundsätzlich Lust auf alle Bezirke.
Ja, eh.
Bald ist Floridsdorf dran.
Der 21. Ja.
Das ist ein alchemistischer Prozess, den man, das ist eine magische Vorgehensweise. Das Zwischennutzung ist so kompliziert.
Man hält einfach den Finger so auf die Karte und dann macht man zu die Augen und dann stoppt man irgendwo.
Der Bezirk ist einfach. Also ich glaube, Bezirk geht es darum, dass wir schauen, einerseits wo in der Stadt gerade was passiert, wo man das Gefühl hat, dass irgendwie gerade entweder eine Reibung ist oder eine Weiterentwicklung, dass da irgendeine Dynamik ist und so weiter. Aber es geht ganz, ganz stark natürlich darum, dass wir einen Ort finden müssen, der diese Immobilie hergibt. Wo wir irgendwo wo uns jemand ein Haus zur Verfügung stellt oder einen Teil eines Hauses zur Verfügung stellt, wo wir das, was wir in den letzten Jahren von einer Festivalzentrale begonnen haben zu erwarten, auch umsetzen können. Und man könnte wahrscheinlich mehrere einzelne sehr interessante Podcasts nur zur Zwischennutzung machen. Aber das ist eine sehr komplizierte Sache, aber andererseits ist es auch eine sehr einfache Sache. Im Endeffekt geht es darum, dass man irgendjemanden davon überzeugt, dass alle Beteiligten was davon haben, dass wir uns einen Monat lang ungefähr in einer Immobilie aufführen können, wie die Ärgsten. Und dass die
wie
dann
überzeugt
machen,
man die dann bitte davon?
Dass man, ein großer Punkt ist, dass man sagt, wir sind nach einem Monat auch wieder raus. Wir gehen wirklich wieder weg, versprochen. Ein anderer wichtiger Punkt ist zu sagen, dass wir die Haftung übernehmen. Und ein dritter wichtiger Punkt ist, dass viele der Leute, die diese Immobilien haben, und das geht von der öffentlichen Hand, die Stadt, die BIG, bis hin zu den privaten Immobilienentwicklern, oft sind es Immobilien, die halt auch gerade von einer Hand in die andere übergehen oder wo gerade sozusagen natürlich eine Transformation passiert. Oft ist das sehr interessant für die Leute oder hat sich über die Jahre gezeigt, wie interessant das für die Eigentümer, Eigentümerinnen sein kann, dass dieser Transformationsprozess, der da unweigerlich stattfindet, auf irgendeine Art und Weise kreativ begleitet wird. Dass wir eine neue Perspektive auf diesen bestehenden Raum finden. Also zum Beispiel das Magdas Hotel im Prater, das kennen viele Leute. Ja? Und da haben viele Leute irgendwie so ein Bild vor Augen, wie das war, mit den Vintage-Möbeln und ganz cool eingerichtet und der schöne Garten und so weiter. Und unsere Aufgabe als Festival ist jetzt da zu schauen, okay, was können wir da noch für einen Blick drauf entwickeln? Wie können wir das vielleicht anders nutzen? Oder mit totaler Wertschätzung
aber das sind ja die Räume schon vorgegeben, oder? Also da ist ja schon was drinnen. Das sind ja Hotelzimmer.
Ja, die sind jetzt schon leer. Und okay. Man würde sich wundern, wie groß ein Hotelzimmer ist, wenn kein Bett drin steht. Das ist ziemlich cool.
Okay, und wie lange vorher wird es dann transformiert? Wie lange dauert der Prozess?
Also wir sind normalerweise Anfang des Monats, gehen wir rein. Also Anfang September ungefähr fangen wir de facto da an, Wände zu streichen und so. Aber natürlich die Verhandlungen, dass man das alles machen darf und kann und wie und wo und so weiter. Am liebsten würde ich jetzt die Festivalzentrale fürs nächste Jahr ausmachen. Ja, also das kann gar nicht früh genug sein.
Ich würde gerne auch nochmal dieses Thema Partizipation reinholen. Du hast es auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt, aber ihr habt da Open Calls. Das heißt, unterschiedliche Menschen können Teil der Vienna Design Week sein. An wen richtet sich das und ist das eine Idee, die du reingebracht hast oder ist das schon länger schon?
Das gibt es schon lang. Also das ist nicht etwas, das darf ich mir nicht auf die Fahnen heften, das erfunden zu haben. Unser longest running und sehr etablierter Open Call, den machen wir gemeinsam mit dem Sponsoring-Programm der Erste Bank, der heißt Stadtarbeit und setzt sich mit Social Design auseinander. Also was tun Gestalterinnen und Gestalter an der Grenze zum Aktivismus, an der Grenze zum, was hält die Stadt zusammen, wie leben wir zusammen, wie können wir das gestalten, unser Zusammenleben. Das hat ganz viel mit dem öffentlichen Raum zu tun, das hat zu tun mit unterschiedlichen Menschen, die versuchen, das Zusammenleben von Stadtbewohnerinnen und Bewohnern so zu gestalten, dass das gut funktioniert, dass alle Leute mitreden können, mitgestalten können. Wie können wir die speziellen Skills von Designerinnen und Designern dafür einsetzen, dass es gut funktioniert? Und da tatsächlich in dem Open Call ist es auch wirklich, haben wir jetzt schon super Projekte gehabt von Leuten, die eigentlich gar nicht so wirklich aus dem Kern des Designbereichs kommen. Also das ist, da kann man mit ganz aus ganz unterschiedlichen Richtungen daran herangehen. Genau. Und dieses Jahr haben wir 3 super Projekte zum Thema Intervention in dem Bereich.
Da wollte ich gerade fragen, ob du dann schon ein bisschen so Sneak Peek machen kannst. Oder darf man das?
Na sicher, ja.
Darf man das? Okay. Darf man was, kann, was wird uns erwarten im September?
Im Startarbeitbereich oder?
So, wo du sagst, hey, das ist so ein tolles Projekt, wow, dass wir das dabei haben. So viele tolle Projekte.
Man kann zum Beispiel, also Startarbeit, weil wir jetzt gerade das sind, da haben wir 3 Projekte eben zum Thema Intervention, wo es darum geht, okay, was, wenn einem da wirklich schon unter den Fingern brennt, so ich kann das nicht länger ertragen, ich muss da rausbrechen und wie kann ich so einen Ausbruch, so eine Intervention gestalten? Darum geht es, haben wir 3 Projekte, sehr unterschiedlich. Das eine setzt sich mit dem Stadtraum auseinander, wie kann man auf eine DIY-Art und Weise auf den Stadtraum einwirken, wie kann ich da Orte für mich erobern und gewinnen mit, sage ich jetzt mal, ein bisschen neu zu denken, wie auch ein Stadtraummöbel ausschauen kann. Eins der Projekte wird sich damit auseinandersetzen, was es eigentlich überhaupt bedeutet, am Papier Österreicher, Österreicherin zu sein. Das setzt sich mit dem, das Material, mit dem dieses Projekt arbeitet, ist der Staatsbürgerschaftstest, der aber in dem Fall nicht sozusagen als Barriere hin zum Pass, sondern als Pub-Quiz gestaltet ist. Also kann man dann im Beisel sitzen und schauen, ob man sich die Staatsbürgerschaftsurkunde auch tatsächlich verdient hat. Und das dritte Projekt ist ein internationales Projekt, wo der Designbereich sich an sich selbst abarbeitet. Es wird total lustig und interaktiv sein. Da kann man Möbel zerschmettern, Pappmaschinenmöbel zerschmettern und dann wieder zusammenbauen. Also es ist auch diesen Kreislauf, dieses Zirkuläre irgendwie zu reflektieren und zu schauen. Das sind aber jetzt nur die Social Design Projekte. Wir haben ein neues Format, das wir gemeinsam mit Öko-Business Wien zum Beispiel machen, weil ich kurz schon erwähnt, wo wir so 3er-Konstellationen zusammengestellt haben aus echt so großen, bekannten Industriebetrieben in Wien und Designstudios und Unternehmensberaterinnen und Beratern, die daran arbeiten, eine neue Perspektive auf Nachhaltigkeit in diesen Unternehmen zu machen. Jeder hat schon eine Photovoltaikanlage am Fabriksdach jetzt, weil das einfach inzwischen betriebswirtschaftlich ein No-Brainer ist. Ab einer gewissen Quadratmeteranzahl Dach ist einfach, spart man sich einfach echt was, aber das ist noch nicht genug, wir brauchen noch mehr. Und da, glaube ich, können wir die Stärken von Designerinnen und Designern total ausspielen und sagen, okay, wir bringen die da rein und nehmen eine total andere Perspektive rein. Was zum Beispiel hat unternehmensinterne Kommunikation in einem Unternehmen, in einem Industriebetrieb für Verschließsysteme mit Nachhaltigkeit zu tun? Wieso müssen die Leute, die keine E-Mail-Adresse haben in einem Industriebetrieb, auch verstehen, was die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens sind? Was hat es damit zu tun, wie die Kantine ausschaut, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Strang ziehen? Wie kann man mit einem gigantischen Pharmaunternehmen arbeiten, das von Projektstart an Zirkularität, Energieersparnis, Wasserersparnis mit reinzudenken? Da, und das ist unser ganz, ganz wichtige zentrale Überzeugung, da Designerinnen und Designer ganz an den Beginn solcher Überlegungen, ganz an den Beginn solcher Projekte mit an den Tisch zu holen, nicht dann, wenn es darum geht, die Visitenkarte zu machen, zu sagen so, macht's was Schönes, macht's eine schöne Hülle drauf oder so, sondern wirklich kreativen Insight von Anfang an in solchen Entwicklungsprozessen und wenn wir da immer mal wieder die Möglichkeit haben, da so Testballons steigen zu lassen, wie in diesem Jahr mit dem Reformprojekt, ist das cool, das ist super. In anderen Projekten, zum Beispiel mit der Wirtschaftsagentur, setzen wir uns jetzt seit vielen Jahren damit auseinander, was Design und Lebensmittelwirtschaft in der Stadt, wie versorgen wir die Stadt in Zukunft mit Lebensmitteln, was können die Kreativindustrie da beitragen. Da wird es auch 3 Kooperationen mit im sehr weit gefassten Begriff von Nahrungsmittelproduktion urbaner Landwirtschaft geben, wo wir auch Designstudios ausgewählt haben, über einen Open Call übrigens auch, die sich mit diesen Unternehmen auseinandersetzen und da neue Blickweisen hineinbringen. Und das sind alles Dinge, die wir auf die eine oder andere Art und Weise im Festival zeigen und abbilden. Aber das war jetzt wirklich nur so ein kleiner Ausschnitt.
Wir müssen einfach vorbeischauen und uns das live anschauen. Sowieso.
Ich würde dich gerne fragen, ich habe mir das jetzt gedacht und auch schon ganz zu Beginn, als du über Design gesprochen hast, dass etwas, was so ein bisschen verdeckt bleiben könnte, aber was voll spürbar ist, ist, dass es meiner Meinung nach dir total um Emotionen hier geht. Da ist ein leidenschaftliches Eigeninteresse, kommt da durch. Und ich würde gerne wissen, ob du mal über Emotionen sprechen kannst, im vielleicht Kontext von Design, aber vielleicht auch im einfach nur Kontext von dir, von Gabriel Roland. Was macht das mit dir? Leidenschaft, Emotionen?
Das ist total schön, dass das irgendwie durchkommt. Freut mich total. Ja, also ich glaube, das ist so, wie wir Design sehen, ist das auf unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Aspekten drinnen. Das eine ist sicher Beziehungsarbeit, das ist eine Vertrauensebene zwischen Designerinnen und Designern und herstellenden Unternehmen zum Beispiel. Die müssen ja auf eine Schwingung kommen und das beobachte ich immer wieder oder das beobachten wir in unserer Arbeit bei der Design Week immer wieder, dass da auch halt wirklich so, wenn da so eine langjährige Beziehung da ist, und das ist tatsächlich eine Beziehung, das ist nicht nur eine, da schickt man eine Zeichnung in die eine Richtung und dann kommt der Prototyp und dann sagt man, dann macht den Radius dann nochmal ein bisschen anders und das ein Farbton dünkler und so. Nein, das ist ein Vertrauensverhältnis, weil das von beiden Seiten sehr, sehr großes Entgegenkommen, damit was Gutes dabei rauskommt. Das ist gerade in österreichischen Unternehmen, die oft sehr stabil, sage ich jetzt mal, aufgestellt sind, die vielleicht Familienbetriebe sind und so, die auch sehr langjährige Beziehungen mit Designstudios eingehen und die sich gegenseitig weiterentwickeln, die irrsinnig viel einbringen und wo beide Seiten dran wachsen an dieser Zusammenarbeit. Das ist sicher ein großer emotionaler Aspekt. Und dann ist es auf jeden Fall so, dass über die Gestaltung eines einzelnen Produkts oder Objekts oder wie auch immer, viele Designerinnen und Designer halt Überzeugungen haben zu vielen Dingen und auch ihre Design-Skills, das, was die halt auch professionelle Art und Weise oder durch einerseits vielleicht durch eine Ausbildung oder Bildung, aber andererseits durch ihre professionelle Praxis halt sehr geschliffene Tools haben, die auch einsetzen dafür, wofür die überzeugt sind. Ja, und das muss jetzt dann nicht unbedingt Social Design heißen, das muss nicht Social Business heißen, das kann super viele Gesichter bekommen. Aber und das ist Passion, das ist Leidenschaft. Es ist ja, das ist gut, dass ich da auch noch dran denke, nicht umsonst heißt das älteste und das Ursprungsformat der Wiener Design Week Passionswege. Und das ist das Format, wo wir handwerklich arbeitende Betriebe, Handwerkerinnen und Handwerker und Designerinnen und Designer sowohl international als auch von hier zusammenbringen und sagen, hey, macht's mal eine Pause, macht's mal nicht Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis, macht's mal einen Dialog, redet's einfach mal und findet's heraus, wofür ihr leidenschaftlich seid. Und weil das natürlich dann Leute sind, die viel mit Material arbeiten und Leute, die viel mit sozusagen dem Herstellen von Gegenständen, kommt eh immer ein Produkt oder irgendein Objekt oder eine Installation dabei raus. Man kann sich eh darauf verlassen, dass da was zum Anschauen ist. Aber das Wichtige ist halt auch, Leute aus diesem Business as usual da rauszunehmen. Und eigentlich in allen Fällen, wenn diese Dialoge gut laufen, und das tun sie glücklicherweise oft, stoßen die Leute auf ihre Passion, stoßen die Leute auf ihre Leidenschaft und können dann irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, sei das mit Worten oder mit Gestaltung, beantworten, warum sie das tun, was sie tun oder warum sie das vielleicht jetzt anders machen wollen oder haben irgendwas dabei gelernt oder herausgefunden. Und da kommt man auf Emotionen zurück im Endeffekt. Und ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber wenn ich das jetzt irgendwie nichts spüren würde bei meiner Arbeit, dann würde ich es auch nicht machen. Ja. Also.
Ich würde fragen, was du zu dem Wort Reibung, was dir da kommt, weil wenn so neue Designprozesse angestartet werden, dann und so neue Impulse gesetzt werden und so Menschen zusammengesteckt werden, da gibt es ja Reibung, oder nicht?
Ja, ne, oder ist sicher.
Ist immer harmonisch?
Nein, und wenn es immer harmonisch wäre, dann ist da auch irgendwas verkehrt, oder? Also ich glaube, ich habe beim Fokusbezirk kurz mal das Wort Reibung eben gesagt, weil es ist ja interessant, bis zum gewissen Grad dorthin zu gehen, wo eine nicht alles ganz glatt läuft, wo Leute unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen haben und sagt, okay, da kann man vermitteln oder da dorthin schauen, wo es weh tut bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, das Festival, wir sind jetzt kein Problemfestival, wir sind jetzt nicht etwas, wo es nur um, das ist kein Gezerre oder so, also wir sind auch eine Veranstaltung, wo es sehr um die Lust am Gestalten geht, wo es um das darum geht, das zu feiern, was da auch für schöne Sachen entsteht. Das vergisst man manchmal da vor dem Ganzen, ja, das ist Social, da ist Sustainability, bla bla bla. Also es geht ja schon auch darum, dass das eine schöne Sache ist und dass das eine total zufriedenstellende, befriedigende Sache ist, sowohl etwas zu machen, etwas zu gestalten, etwas herzustellen, als auch etwas zu haben, womit man etwas verbindet. Und da sind wir jetzt wieder zurück bei der Emotion. Natürlich, das ist etwas, was wir absolut hervorrufen wollen, dass die Leute ein emotionales, sinnvolles, tiefgehendes Verhältnis zu den Gegenständen um uns herum haben. Ja. Daraus ergibt sich logischerweise ein sozialer Ansatz ans Gestalten, daraus ergibt sich logischerweise ein ökologischer Ansatz. Wenn ich ein vernünftiges Verhältnis, ein emotionales, na gut, man kann auch aus dem Kaugummiautomaten ein emotionales Verhältnis haben. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht zu groß gedacht, aber das ist etwas, was wir schon natürlich hervorrufen wollen. Ja? Und da geht es aber eine Methode um in diese Erkundung zu gehen, was wir eigentlich damit, was wir fühlen, was wir spüren, was wir denken zu den Gegenständen, die um uns da jetzt herum sind, ist dorthin zu gehen, wo das halt nicht so gut läuft. Ja, und da natürlich.
Wie meinst du das, wo das nicht so gut so läuft?
Naja, jetzt die Reibung, um auf die Reibung anzugehen, da ist es schon einmal angesagt, zu schauen, wie das eigentlich ist mit dem Secondhand-Gewandmarkt. Was passiert da dann? Oder wie ist das eigentlich mit den Materialien, die wir einsetzen? Ist das tatsächlich etwas, was all diesen Ansprüchen genügt, die wir haben? Oder geht es zum Beispiel in der Zirkularitätsdebatte, was bedeutet das wirklich? Ja, ist das jetzt ein Label, das wir irgendwo draufdrücken müssen? Oder wie tief muss da die Reflexion gehen? Wie tief muss das auch zu anderen Geschäftsmodellen führen? Oder können wir in unserem jetzigen Setup eigentlich überhaupt zirkular gestalten, zirkular produzieren? Das sind Sachen, die wir herausfinden wollen. Ich will jetzt hier auf der Bühne nicht die Antwort präsentieren und ich bin auch gar nicht qualifiziert, diese Antwort zu erzeugen, aber so hoffen wir, sind wir bis zum gewissen Grad qualifiziert, ein Festival zu machen, wo vielleicht andere Leute diese Antworten diskutieren können. Und wir können manchmal sozusagen vielleicht ein bisschen ein Wegweiser sein hin zu diesen Orten, wo eben die Reibung ist.
Ich habe eine Frage an dich, Christian. Mhm. Wir haben so ein bisschen so einen Slogan, oder? Ich denke jetzt an so was Rundes, an die Bubbles.
Oh, ja, genau. Ja. Wie kommt man raus aus den Bubbles? Wie erreicht man die Leute? Wie erreichst du die Leute? Und ich muss dazu sagen, wir haben noch 10 Minuten.
Na gut, aber das können wir jetzt noch besprechen.
Genau, also in den letzten 10 Minuten erreichen wir die Leute. Wir gehen jetzt.
Genau, aber wie... Du gehst da mit deinem Team voll in den Aufwand, urviel Arbeit, die Zwischennutzungen, dann den ganzen Leute einmal an Bord zahlen, die Designer, DesignerInnen.
Finanzierung aufstellen.
Finanzierung, genau. Und dann kommen vielleicht gar nicht so viele Leute. Wahrscheinlich kommen im Urviele. Ihr seid ja auch, du hast es jetzt als Festival sowieso vorgestellt, ihr seid ja auch nochmal so ein Vernetzungsort und ihr seid ja auch, ich weiß nicht, ob Party hat oft so was Abwertendes, aber ihr seid dann auch eine Eröffnungsparty. Also ihr seid ein Ort, wo Design gefeiert wird. All
genau,
das.
Es geht auch um die, um sozusagen Schöne, ja.
Genau, aber wie kriegst du dann die Leute, vielleicht sogar die Leute, die nicht Design-Fokus bisher hatten. Also,
das finde ich voll spannend. Wie genau, kriegst du die Leute, wenn du jetzt in Bezirken bist, die jetzt zum Beispiel außerhalb der Bobo-Bubble sind, wie kommt man zu den Leuten?
Also ich glaube, ein Schlüssel ist sicher, oder der Schlüssel ist, Dinge im öffentlichen Raum zu machen, versuchen, da hinauszugehen und in Projekte hinauszutragen und zu sagen, hey, wir kommen dorthin, wo du bist. Das ist for better or worse, setz dich jetzt damit auseinander. Also ich meine, wir sind jetzt, ich will niemanden zwingen oder so, und da sind wir weit davon entfernt, aber ich glaube, ich bin ja davon überzeugt, dass wir jetzt sozusagen etwas hinzuzufügen haben. Wir haben den Leuten ja was zu zeigen. Das andere ist sehr niederschwellig sein, also kein Eintritt, komm rein, wir versuchen dich bei der Hand zu nehmen und ohne jetzt da irgendwie mit dem großen Erklärzeigefinger rumzufuchteln, halt Dinge auf unterschiedlichen Ebenen zu zeigen. Und das dritte ist sicher ein Vermittlungsprogramm, dass wir ganz viel mit Schulen arbeiten, dass wir mit Kulturvermittlerinnen arbeiten, die das Ganze nochmal aufbereiten, dass wir die unterschiedlichsten Angebote in den unterschiedlichsten Levels irgendwie versuchen zu geben. Von jetzt der Konferenz, wo man sich vielleicht in ein Thema vertieft, wo sich die Design-Community in ein Thema vertieft, bis hin zu dem Workshop für die Kinder, wo sie einfach mal irgendwie was lustig ausprobieren können. Und diese versuchen diese ganze Bandbreite dann aber irgendwie doch wieder auf das Thema zurückzubringen und dass das dann doch wieder irgendwas mit Design zu tun hat. Und das eine nicht abhebt und das andere nicht komplett trivial ist. Das ist, glaube ich, das, was das Festival irgendwie leisten muss.
Du hast vorher nur die Finanzierung erwähnt. Und wie überzeugst du dann Leute davon, dass sie sagen, ich mache da mit und das braucht man?
Wir sind in der glücklichen Lage, oder also das ist auch das, was mich an der Art und Weise, ein Designfestival zu machen, interessiert. Nämlich es so, also es interessiert mich, das so zu machen, wie wir das machen und wie das auch wirklich, also das habe, wie gesagt, wirklich nicht ich erfunden, sondern wie das schon länger gemacht wird, nämlich mit einem starken kulturellen Aspekt. Und da sind wir in Wien und in Österreich in der privilegierten Situation oder für unseren Fall privilegierten Position, dass es Kulturförderung gibt, die auch den Designbereich einschließt oder dass wir fördergebende Institutionen im Kulturbereich davon überzeugen konnten, dass unsere Veranstaltung förderwürdig ist irgendwie. Und das ist ungefähr die eine Hälfte, wo die öffentliche Hand sagt, oh, wir müssen diesen Designbereich da irgendwie was machen. Und die andere Hälfte ist einerseits Ausstellerinnen, Aussteller, Unternehmen, die Sachen bei uns zeigen, Unternehmen, die mit uns ganze Themen angehen und uns so weit vertrauen, dass wir mit denen gemeinsam Inhalte erarbeiten und so. Und so aus diesen beiden ungefähr, sage ich jetzt mal grob gesagt, Hälfte, Hälfte, können wir das Festival finanzieren. Und was wir den Leuten sagen ist, hallo, wir müssen euch gleich warnen, hier könnt ihr nichts verkaufen, sondern wir denken darüber nach, was das eigentlich bedeutet, was ihr macht. Wir geben euch ein Fenster, und das ist ja eigentlich im besten Sinne das, was Feste, Festivals und so weiter sein sollen. Also wenn man zum Kirtag geht, dann ist das der eine Tag, weiß ich, der Kirchpatron hat Geburtstag oder Todestag oder was auch immer, und das ist jetzt der Grund, dass der eine Tag anders ist als alle anderen Tage. Und das ist ein Fest, oder? Und ein Design-Festival ist, dass wir halt 10 Tage in unserem Fall die Möglichkeit haben, Design ganz anders zu machen als an allen anderen Tagen im Jahr. Dass wir eben nicht einfach nur so Rabotten, hier neues Produkt, hier neue Gestaltung, die Sachen fallen vom Fließband, sondern einfach mal so einen Schritt zurück und zu sagen, aber was kann ich damit eigentlich noch machen? Welche Perspektive kann ich noch einnehmen? Wie kann ich, und das Festival soll eine Einladung sein, genau das zu tun. Zu schauen, was Design eigentlich halt noch kann.
Okay, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall mal eine Einladung an euch, sich das anzuschauen. Klingt sehr spannend. Ich wollte nochmal auf eine, also wir haben, glaube ich, jetzt noch 4 Minuten. Ich wollte auf eine persönliche Ebene nochmal gehen und vielleicht auch eine unangenehme, ich weiß es nicht, aber ich wollte dich fragen, bist du dir deines größten persönlichen Design-Fails bewusst? Und, falls du das nicht beantworten möchtest, dein größter persönlicher Design-Triumph?
Ich habe neue Schuhe an. Sie können eine Abstimmung machen.
Ich habe es schon gemerkt. Musterlastig. Immer noch, wir passen gut zusammen.
Marimekko. Das ist der Textildesign-Aspekt.
Man sieht es leider nicht, aber...
Sie sind Adidas-Sneakers, sie sind so schwarz und haben weiße, längliche Punkte drauf.
Ja. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob die Klappstühle ein Design-Fail sind oder eigentlich ein Design-Triumph. Also,
sie leiten einen an, sehr aufrecht zu sitzen, was ich nie schaffe. Und deswegen ist es eigentlich unangenehm. Also es drückt dann so in den Rücken. Also,
ich habe es immer im Hintern da.
Also es ist ein, fast ein pädagogischer Stuhl. So sitzen, dann ist gut für den Rücken. Aber ich habe das nicht geschafft. Also es ist vielleicht nicht der Stuhl, der die meisten Möglichkeiten so gerne gibt. Und man kann nicht auf unterschiedliche Arten und Weisen vielleicht drauf sitzen. Aber tut sicher seinen Job, oder? Ja, mein größter Design-Fail, das ist zu schwierig, ich weiß es nicht. Ich kann mich auch dann nicht an alles erinnern. Ich habe sicher irgendwann mal ein Fauxpas gemacht, wahrscheinlich einen braunen Gürtel zu schwarzen Schuhen angezogen oder so. Das ist sowas, was ich mir nicht verzeihe. Das verzeihe ich auch niemandem anderen. der größte Design-Win. Das ist natürlich einerseits, ich habe natürlich eine Vergangenheit auch als Designer, zumindest im Studium. Da gab es natürlich sicher Misserfolge und Erfolge und Dinge, die cool waren und Dinge, die ich jetzt anders machen würde oder so. Grundsätzlich würde ich das aber jetzt auch nie missen wollen, auch wenn das jetzt irgendwie man könnte es jetzt als Sackgasse, ich hätte auch schon mit 25 Direktor eines Designfestivals sein können, wenn ich sofort in die Akademie für Designfestival-Direktoren gegangen wäre. Aber ich glaube, dass da all diese ganzen Umwege und so weiter, von denen es jetzt auch noch viele gibt, die ich da jetzt nicht erwähnt habe oder die sich jetzt in den letzten zwei Minuten nicht mehr ausgehen, dass das vielleicht, wenn, und das ist jetzt auf einer sehr großen Metaebene über Design Wins, Design Fails, das Design eines Lebensweges oder oft stellt man sich das ja vielleicht heute vor, man muss das jetzt so festlegen, hier, das ist auch so eine Pipeline oder ein Fließband und man muss wissen, wo das anfängt, man muss wissen, wo das endet. Das ist zumindest nicht, wäre nicht mein Ansatz. Und insofern gibt es da total viele Design Flaws die aber dann irgendwie halt natürlich zu dem geführt haben, wo ich angekommen bin. Und das macht mir in vielen, vielen Aspekten total viel Freude. Und insofern, glaube ich, überwiegen da vielleicht die Wins als die Ls.
Schön.
Ja.
Wir müssen eine funkgenaue Landung heute vollbringen.
Ja, sonst hauen sie uns von der Bühne.
Ja, wobei wir sind drei. Also sie haben wenig Chancen.
Zugabe. Nein, nicht klatschen. Es gibt nur den letzten Punkt, die zwei Minuten überziehen wir jetzt noch.
Danke.
Geschenke,
oh mein Gott.
Es gibt Geschenke.
Ja, es gibt immer Geschenke bei uns.
Ich hätte auch ein Geschenk mitnehmen sollen, sorry.
Ich fange mal
mit. Das rennt bei uns nicht so, du kriegst.
Cool.
Ja.
Ich krieg Sticker, ich habe Sticker mit.
Du hast ein Museum gegründet, kann es sein? Stimmt das?
Ja, ich habe ein Museum gegründet, das stimmt, ja.
Wie nennt sich das Museum?
Das Museum heißt MDH, Museum des Hinaufschauens oder kurz Raufschau-Museum. Und für alle, die jetzt keine falschen Hoffnungen wecken, es ist ein Instagram-Account. Aber es ist nicht nur ein Instagram-Account, es ist ein Instagram-Account, der auf physische Objekte hinweist, nämlich, wir haben da eine hochoffizielle Terminologie, fassadengebundene Kunst in Wien zwischen 1919 und 1989. Und ihr alle sind die Kuratorinnen und Kuratoren. Also wir freuen uns über Einsendungen. @Raufschau-Museum.
Sehr gut. Ja, das heißt, wenn man irgendwo Fassaden sieht, die Mosaiksteine oder sowas oben haben.
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel, schöne Gemälde. Dann kann man die fotografieren und einschicken. Und ich habe mir gedacht, du kannst so ein Wandbild, so Mosaike und so, ich meine, kannst du irgendwie selber spielerisch bauen. Ich habe halt so...
Muss ich gut vor meiner Tochter verstecken, die liebt es.
Ja, aber immer noch, du hast ja ein Kind, vielleicht kannst du es gleich gemeinsam machen und kreativ, spielerisch sein. Moment, das ist meine Nummer eins.
Danke vielmals. Coole Farben auch. Ton in Ton.
Ja, da gibt es noch mehr. Ich habe alles eingekauft. Product Placement.
Ab 5 Jahre. Müller.
Und bin ich dabei. Das wirst du jetzt feiern, nämlich was ich dir jetzt schenke.
Ich feiere das auch schon.
Ja, aber das wird richtig geil. So, also, ich habe mal, es gibt einen Artikel über dich, der ist im Standard gewesen, da sieht man der Wohnung und so.
Ja, die nicht mehr.
Ja, aber ihr redet über Wohnung und so. Ja. Und dass du auch gern Unikate hast. und alte Sachen von Flohmärkten. Und du kannst es jetzt mal aufmachen.
Cool. Es ist in einer Zeitung
eigentlich. Es ist aus dem 15. Bezirk. Es sind Salz- und Pfefferstreuer, die ausschauen wie Händel.
Das ist der Hahn.
Weil ich finde, das ist ein gutes Designobjekt. Weil es gut, ja. Hat einfach eine Form, also die Form ist geil und die Function ist auch total da.
Ich habe mich schon total an der Skulptur Händel erfreut und dann erst gesehen, warum ist das?
Ja, das sind Salz- und Pfefferstreuer. Das hast du nämlich erwähnt in einem Artikel, Salz- und Pfefferstreuer. Und ich habe immer so.
Dass uns das noch fehlt, oder? Ich habe gesagt, Salz- und Pfefferstreuer.
Ich weiß nicht, ob es.
Ich habe nämlich keine.
Bitte, jetzt hast du, aber wasch sie vorher, gell? Weil sie sind.
Jawohl.
Ich habe sie noch
nicht gewaschen. Es geht weiter.
Und ich bin so Stadt und Land connecten und so. Jetzt mach das noch auf und dann war's das. Wir sind gleich weg von der Bühne.
Kennst du diesen Insta-Account, YouTube-Account, der Messer aus allen möglichen Sachen macht?
Na, den musst du mir dann nachher zeigen.
Es ist ein japanischer Account und er macht Messer aus allen Sachen. Also wirklich aus den.
Aber das ist kein Messer, das ist eine Kuh.
Ja, die Geschichte geht weiter. Und oft Wasser ist ein sehr wichtiger Element und die Videos sind komplett abstrus, also surreal. Es sind ja immer irgendwelche nicht nachvollziehbaren Narrative. Und jedes Mal, wenn Wasser irgendwo eingeschenkt wird und irgendwas gekocht wird und so weiter, dann verwendet er das. Diese Kuh als.
Na schau. Und ich finde, das sind die besten Geschenke, die man eigentlich selber haben will. Ich habe das jetzt gekauft und ich habe mir gedacht, scheiße.
Ich hätte mir das nie getraut, das selber zu kaufen. Danke, dass du das für mich übernommen hast.
Genau, und ich habe mir gedacht, das kannst du so in einem Bauernhof da am Küchentisch dann stehen. Alright.
Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen wegen Überziehen, deswegen sage ich total schnell erstens mal danke an Florian Neumann für alles. Danke Martin Gutmann für den Sound. Danke Philipp, den ich gerade nicht mehr sehe. Danke Philipp für Aufnahme und alles. Danke euch fürs Kommen. Wir sind heute in einer Woche nochmal da, haben dann den Primetime-Slot um 20.15 Uhr, 20.30 Uhr. 20 Uhr. 20 Uhr. Wir haben da zu Gast den Christopher Wurmdobler, der auch heute schon hier sitzt. Also falls ihr ihn kennenlernen wollt, es ist auch mit ihm zu Gast die Julia Fuchs, die ich glaube ich jetzt nicht sehe. Ihr seid beide Teil von Nesterwall, einem Theaterensemble, das gerade Unglaubliches vollbracht hat mit dem Stück Die Namenlosen. Ihr spielt es im August dann in Hamburg. Das heißt, wir kriegen euch kurz und knapp nochmal her. Am selben Tag, also eben heute in einer Woche, 24. ist auch die Jacqueline Scheiber, aka Minusgold, hält einen Workshop hier im Müllschüttelpark und dann eine Lesung, eine Doppellesung. Also sie liest aus ihrem Werk und auch eine andere Autorin, die Judith Kohlenberger. Das heißt, das ist der urgeile Tag mit sehr viel Literatur und dann uns und dann aber auch noch Christopher und Julia. Und wir freuen uns sehr und wir sind dir sehr dankbar fürs Kommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich mich total gefreut. Ich hoffe, ich habe dieses Gespräch genossen. Und wir sehen uns alle bei der Design Week.
Ja, oder? Wir kommen also alle.
22. September bis 1. Oktober.
Wir sind dabei.
Die Festivalzentrale ist im 2. Bezirk im ehemaligen Magdas Hotel in der Laufberger Gasse.
Und man wird riesige solche Salzstreuer haben, so 15 Meter groß.
Ich reserviere einen eigenen Raum, da werden diese drei Objekte sein und ein Mosaik.
Es wird alles voller Händel sein.
Ich muss mich immer zurückhalten, selber irgendwie Sachen zu machen. Ich kann mich nicht selbst ins Programm kuratieren. Das ist nicht okay.
Das schaffst du.
Und jetzt gibt es dann jiddische Lieder, oder?
Stimmt, wir haben den Gast.
Achso, nachher, ja, genau, richtig.
Ja.
Sie müssen nicht singen, glaube ich.
Wir jetzt nicht. Aber gut, das war's.
Danke euch fürs Kommen.
Danke fürs Kommen.
Danke, danke. Danke, danke. Miau, miau.
Audiamo Plus. Wir hören uns.